3 times 10 is 30. 3 times 9 is 27. 3 times 8 is 24. 3 times 7 is 21. 3 times 6 is 18. 3 times 5 is 15. 3 times 4 is 12. 3 times 3 is 9. 3 times 2 is 6. And 3 times 1 is 3, of course.
Now dig the pattern once more. 3,
3, 6, 9,
12.
12, 15, 18,
21,
21, 24, 27, 30,
yeah.
30.
Now multiply 10 backwards.
3 times 10 is 30.
Going
3 times 9 is 27. 3 times 8 is
24.
3 times 7 is
21.
3 times 6 is 18. 3 times 5 is 15. 3 times 4 is 12. And 3 times 3 is 9. And 3 times 2 is 6. And 3 times 1. What is it?
3!
Yeah.
That's a magic number. A man and a woman had a little baby.
Yes, they did.
They had 3 in the family. That's a magic number.
Jahr 1000, dichter Dampf, die Finsternis, der Ursprung aller Dinge, aus welchem das Chaos und alle anderen Dinge hervorgingen. Vom Chaos ward Caligo Mutter der Nacht, des Tages, des Erebus, des Äthers. Automatische und zwanghafte Äußerungen zur Rehabilitierung der anderen Wirklichkeit. Zugunsten einer neuen Wirklichkeit, zum Verruf der Logik und eines banalen Rationalismus. Die Haut klirrt unter dem Lachen verfrühter Zweifel beim Reißen der schwachen Konstruktionen. Verstört hören sie den Schrei eines mächtigen Menschenmöbels auf seinem Weg von einem Haarschnitt zum anderen. Inzwischen wurde mir jede ihrer Bewegungen zum Zwang, aus unserer unbedingten Begegnung keine Rechte abzuleiten und das bereits eroberte Land zu verraten, dessen rautierte Küste sich vage aus der Routine und Wirklichkeit erhob, um sie ein für allemal zu negieren.
Was ihr hier gehört habt, das waren kurze Auszüge aus der ersten und dritten Ausgabe der Zeitschrift Caligo. Caligo war eine Zeitschrift mit Collagen, stahlstichartigen Zeichnungen, Tuschezeichnungen, Reproduktionen von Gemälden und Fotografien. Erschienen in drei Ausgaben von 1985 bis 1987 in Ost-Berlin. Darin auch enthalten poetische, dokumentarische, programmatische und manifestartige Texte, die von einem surrealistischen Selbstverständnis getragen waren. Und das war das Besondere an Caligo, entstanden in einem Grenzbereich von Punk, Post-Punk und inoffizieller Kunst, steht Caligo für eine seltene Erscheinung des Surrealismus in der DDR. Diese Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge dreht sich um diese Zeitschrift Caligo. Ihr hört in der kommenden Stunde ein Interview mit Henrik Gericke, das ich im Juni 2025 im Prenzlauer Berg geführt habe. Henrik Gericke hat Caligo gemeinsam mit Ronald Lippock herausgegeben. Heute ist er Schriftsteller und Labelbetreiber. Er gibt die Vinyl- und Tape-Reihe Tapetopia heraus, in deren Rahmen Musikaufnahmen aus dem ostdeutschen Untergrund neu veröffentlicht werden. Es geht in dieser Sendung um Surrealismus in der DDR und seine Quellen und Inspirationen, um die Bedingungen der Samizdat-Produktion und um die volkseigene Melancholie der DDR. Dazu begrüßt euch am Mikrofon Lukas. Wir hören zunächst den Song Jamais Vu von Das Kinn, ein Cover der Ostberliner Avantgarde-Band Teurer denn je.
Wünsche fallen aus dem Bein und ich wünsche dir einen Urlaub.
Ich sitze hier mit Henrik Gericke im Zimmer für Zeitverschiebung im Prenzlauer Berg und wir wollen so ein bisschen sprechen über Spuren des Surrealismus in der DDR. Und der Anlass für das Gespräch ist für mich eigentlich ein Hinweis, den ich schon vor vielen Jahren bekommen habe. Ich habe nämlich mal in Weimar eine Veranstaltung mit Alexander Pelemann gemacht und war da sehr entflammt gerade für den Surrealismus und habe ihn gefragt, ob er einen Hinweis hat, was gibt's eigentlich an surrealistischen Aktivitäten in der DDR, ob er was weiß. Und dann kannte er Caligo und hat mir quasi den Hinweis auf diese Zeitschrift gegeben und ich bin dann in die Dresdner Staatsbibliothek gefahren, um mir diese beiden Ausgaben anzuschauen. Drei Ausgaben sind es genau. Und seitdem wollte ich eigentlich immer mal was dazu machen und freue mich genau, dass ich Henrik dich kennengelernt habe als jemanden, der da mitgewirkt hat bei dieser Zeitschrift. Bevor wir über Caligo selber sprechen, du hast ja auch ein Buch geschrieben über Punk in der DDR und hast es mal irgendwie so beschrieben, dass du so am Rand dieser Punk-Szene warst und da gut beobachten konntest und das aber auch so ein bisschen Teil war von Underground im weiteren Sinne, auch mit künstlerischen Auseinandersetzungen. Vielleicht kannst du am Anfang erstmal so ein bisschen diese Szene beschreiben, in die du da reingewachsen bist damals.
Also erstmal eine kleine Korrektur. Ich war nicht am Rand der Szene. Ich war wirklich, das kann ich ohne Koketterie sagen, mittendrin im Sturm der ganz frühen Ostberliner Punk-Szene. Ich war aber innerhalb dieser Szene jetzt keiner dieser großen Hechte. Es gab ja, das wird gerne ja irgendwie unter den Tisch gekehrt, krasse Hierarchien auch in der Punk-Szene und natürlich Typen, die da auch das Wort geführt haben. Zu denen habe ich nicht gezählt und ich glaube im Nachhinein, damals war das manchmal ein bisschen schwierig, aber im Nachhinein ist das eine ziemlich privilegierte Stellung gewesen, weil ich schon immer dazu geneigt habe, mich sozusagen, wenn alle anderen durch den Raum getobt sind, mich an der Wand zu lehnen und mir das Spektakel anzugucken und dann vielleicht später mit einzusteigen. Aber dadurch habe ich sehr, sehr viele Erinnerungen an die Zeit. Das ist ja oft so bei Leuten, die die Zeit wirklich komplett ausreizen, komplett ausleben. Die können oft gar nicht mehr so viel zu erzählen, ja, weil die eben ihre Energien anders verbraucht haben. Meine Energie bestand aber auch darin, unbeabsichtigt, ja, das Ganze irgendwie aufzunehmen und zu reflektieren. Das war immer irgendwie schon so ein Ding bei mir, ja. Interessant an der Punk-Szene, als sie sich so ein bisschen ausdifferenziert hat, waren eben doch die künstlerischen Ambitionen, die sozusagen zutage tragen. Und für mich war Punkrock sowieso per se eine künstlerische Bewegung, weil es herrscht ja immer so das große Missverständnis, dass die durch die Sex Pistols in London entstanden ist. Aber im Grunde genommen, selbst wenn das die Originale waren, waren sie, ich will nicht sagen Kopien, aber sie waren schon beeinflusst von dem, was in New York los war. Und in New York ging das einfach 74 los und nicht erst 76, 77 schon gar nicht. Das ist auch so ein Mythos. Einfach durch ein Magazin, das Punk hieß und um das sich so ein paar Künstler geschart haben und dann eben ums legendäre CBGBs und das waren per se Künstler, also das waren alles Leute, die später als vor allem Schreiber, nicht nur als Musiker, also wie zum Beispiel Richard Hell oder eben auch Patti Smith, Tom Verlaine von Television, das waren alles Leute, die auch künstlerisch dann aktiv wurden und die das nicht trennen konnten jetzt, Punkrock oder überhaupt Rock und Musik und Kunst, das war für die eins.
Und wie bist du in dieser Gemengelage, ja in Ost-Berlin hier, wie bist du da auf Surrealismus gestoßen oder wie ist dir das begegnet?
Oh, das ist eine total interessante Frage. Ich kann vielleicht erstmal nochmal was anderes sagen. Ich habe ja dann später, was den Surrealismus anging, sehr viel mit Ronald Lippock zusammen gemacht, der wiederum der Drama der ersten Ostberliner Punkband war, von Rosa Extra und dann später durch Ornament und Verbrechen einen größeren Bekanntheitsgrad bekommen hat. Und wir haben uns mal Gedanken gemacht, warum die Punkszene sich eigentlich nie für den Surrealismus interessiert hat, ja, weil für uns war ja am Surrealismus spannend und da beantworte ich vielleicht auch deine Frage, das Obskure, das bizarre Element und das hat ja im Punkrock auch eine große Rolle gespielt, ja, also bizarr zu sein, bizarr auszusehen, sich bizarr zu benehmen und im Punkrock war, sofern überhaupt, der Expressionismus angesagt, also viele der späteren Maler oder Leute, die damals gemalt haben, für eine gewisse Zeit, die fühlten sich eher dem Expressionismus verbunden. Und wir haben uns immer gefragt, wieso? Und hatten auch nicht so eine, wirklich eine Antwort drauf. ich weiß gar nicht, wie das mit dem Surrealismus irgendwie losging. Es gab ja kaum Literatur dazu. Es galt ja als spätbürgerlich dekadent, Zitat, auch in den entsprechenden Lexika. Es kann sein, dass mir mal ein Buch in die Hand gefallen ist, wo ich zum ersten Mal Bilder gesehen habe von eben Max Ernst, von die Chirico, der mich sehr, sehr angesprungen hat. Natürlich Dalí, der frühe Dalí, nicht der später, der dann zum Katholizismus konvertiert ist. Und da hat mich eben, ähnlich wie bei Punkrock, weißt du, das ist ja eine ähnliche Sache. Ich habe das erste Bild von Punks gesehen und habe mich sofort verliebt durch die Schönheit, die mich da angesprungen hat. Das waren für mich die schönsten Menschen, die ich bis dahin gesehen habe. Die waren ja nicht nur abgefuckt, die sahen ja malerisch aus. Und so hat mich vielleicht auch das malerische Element im Surrealismus irgendwie gepackt. Und dann darf man nicht vergessen, auch der Surrealismus war eine Subkultur, eher in den Kanon der Kunst einging. Ja, das war eine subkulturelle Bewegung, in der auch übrigens Gewalt eine gewisse Rolle gespielt hat. Ja, darf man auch nicht vergessen. Die haben Priester verprügelt und haben sich untereinander verprügelt. Ja.
Du hast schon so ein bisschen eine Frage angesprochen, die ich auch stellen wollte, nämlich so, wie für euch die Quellenlage war. Ich weiß, dass um 1984, 85 rum so eine Anthologie rausgekommen ist von Karl-Heinz Bark, Surrealismus in Paris. Da waren so wichtige Texte vom Surrealismus drin. Louis Aragon ist ja, der war ja später sozialistischer Staatsdichter im Grunde, dessen Bücher sind halt verlegt worden in der DDR. Aber wie war das für euch? Also auf was für Quellen konntet ihr euch beziehen oder wo habt ihr sozusagen die Schätze geborgen?
Also das ist wirklich eine gute Frage. Das kann ich gar nicht so klar beantworten. Also Ronald hatte zum Beispiel ein Bildband über Dalí, der mich sehr, sehr beeinflusst hat damals, vor allem die Texte. Dieses Buch von Karl-Heinz Bark, das 85 oder sogar erst 86 kam, ich bin gar nicht genau sicher, das war in der Tat eine Pioniertat. Es gab bis dahin keine wirklichen Veröffentlichungen zum Surrealismus in der DDR. Allerdings muss man da auch Ausnahmen machen. Zum Beispiel gab es von Aragon war veröffentlicht ein Pariser Landleben und ich glaube sogar auch ein Buch namens Ein Bauer in Paris, ich bin nicht mehr ganz sicher. Und da beschreibt er seine Streifzüge durch Paris und das war ja eine surrealistische Technik, sich in der Stadt gezielt sozusagen zu verlaufen. Und das haben wir verschlungen. Ja, aber die andere, also die ganzen, ich sag mal, die Klassiker des Surrealismus, wie die beiden Manifeste von Breton oder Nadia oder L'Amour Fou von Breton, alles nicht erschienen. Von Zuppot ist ein bisschen was erschienen. Das hatte den Grund, dass viele der Surrealisten mal in der KP Frankreichs waren oder sogar nicht nur dann später ausgestiegen sind, sondern sich vom Surrealismus losgesagt haben, weil sie eben dann Stalinisten wurden und sich dem Sozialismus da eben angedient haben, sich auch aus der Überzeugung angedient ist, insofern vielleicht ein ungerechter Ausdruck. Aber dadurch haben viele der Leute, wie zum Beispiel Aragon, Gnade gefunden vor der Zensur in der DDR und dadurch wurden auch Bücher veröffentlicht. Aber das, was wir hatten, das ist durch irgendwelche Umwege und durch Zufälle aus dem Westen zu uns gedrungen. Und ich hatte zum Beispiel, 86 war ich in Budapest, hab dann den Sommer verbracht und hab mir da ein Buch über den Surrealismus mitgebracht, das auf Ungarisch war. Das war mir aber, ich will nicht sagen egal, ich habe mir das gekauft, weil es da eben total viel Abbildung drin gab. Und diese Abbildung haben wir teilweise ausgeschnitten und haben die auch für Caligo verwendet.
Dann hast du ja mit Ronald Lippock zusammen, hast du dann 1985 diese Zeitschrift Caligo gegründet. Wie ist es denn dazu gekommen?
Das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich kam nach Hause, Telefone gab es ja nicht oder nur eben sehr, sehr begrenzt. Ich glaube, keine Ahnung, 10 oder 15% der DDR-Bevölkerung hatten ein Telefon. Das heißt, jeder, der da aufgewachsen ist in der Zeit, kennt die Kultur der Zettel an der Tür. Und ich kam nach Hause und da klebte so ein Brief, den ich übrigens bis heute als eine Reliquie verwahre, dass jemand mit mir ein surrealistisches Periodikum, Zitat, gründen will, mit eben Protokollen bizarrer Konstellationen, Traumprotokollen, automatischen Zeichnungen und so pipapo. Und dann war das unterschrieben von einem gewissen Donald. Und ich habe immer überlegt, ey, wer ist denn Donald? Man kannte ja schon damals hunderte von Leuten. Und bin ich drauf gekommen, wer Donald ist und dachte, aber die Idee ist toll. So, bis irgendwann ihr Groschen fiel oder Ronald kam mir dann vorbei und natürlich sollte Donald Ronald heißen. Ja, das R war nur so ein bisschen verrutscht irgendwie. Ja, und ich habe damals, deswegen kam auch der Vorschlag von Ronald, ich habe damals beim Progress Filmverleih gearbeitet als Drucker in einer ganz kleinen Druckerei und da war ich den ganzen Tag alleine. Das heißt, ich konnte dort illegal drucken. Und dann haben wir angefangen, es war klar, Ronald war der Maler. Der hat die Zeichnung beigesteuert. Ich allerdings auch so sehr unbeholfen und Collagen gemacht und Cadaver Exquis. Und ich habe dann die meisten Texte geschrieben. Und dann habe ich angefangen, die zu vervielfältigen, was ein sehr, sehr aufwendiger Prozess ist, den man übrigens nachlesen kann in einem Buch namens Die Addition der Differenzen. Das ist mal zu einer Ausstellung erschienen über die künstlerische Subkultur in Ostberlin. Da habe ich mal nichts über die Literatur geschrieben, sondern über den krass aufwendigen Prozess der Herstellung dieser Künstler-Samistad-Hefte. Und da haben wir von der ersten Nummer, in Anführungszeichen, eine 21er Auflage hergestellt und haben die unter Freunden verteilt. Bert Papenfuß hat das mal sehr schön beschrieben als ein surrealistisches Fanzine. Und damit hat er die Sache im Kern getroffen.
Jede Seite musste entsprechend der Auflage 30 bis 40 Mal abgelichtet und ihr Inhalt von einer galvanisierten Fotoplatte wie in einem Frottageverfahren auf Papier durchgepaust werden. Schon dieses Manöver war nicht selten von Misserfolg gekrönt und ich war gezwungen, es oft zu wiederholen. Gelang es, stand mir jedes Mal das Abenteuer bevor, das Papier mit dem noch nicht fixierten Motiv dem Einbrennverfahren auszusetzen. Ich überantwortete das A4-Blatt dem Fixator und regelte die Zeit von 20 auf 2 Sekunden runter. Daraufhin löste ich die Hitzezufuhr in Intervallen mehrfach aus, da nur eine Bestrahlung den Toner auf dem Papier nicht fixierte. Bei einem Schreibmaschinenpapier, welches roch wie handgeschöpft aus Staub, war dieses Verfahren naturgemäß denkbar ungeeignet. Trotz der Abstände zum Auskühlen des Papiers zwischen den Hitzewellen wurde der Fixator nicht selten zum Krematorium. Das war besonders tragisch, wenn ich die Rückseiten einer gelungenen Vorderseite fixierte, die dann mit in Rauch aufging und ich den ganzen Prozess für 2 Seiten wiederholte. Das Wagnis stand zum Aufwand in keinem Verhältnis.
So beschreibt Henrik Gericke im Rückblick die Arbeit an der Vervielfältigung der surrealistischen Zeitschrift Caligo. Das heimliche Drucken erregte irgendwann doch das Misstrauen der Vorgesetzten in der Druckerei des Progress Filmverleih in Ost-Berlin, weshalb Gericke phasenweise in den Heizkeller der Druckerei strafversetzt wurde.
Ich heizte also 2 mächtige Öfen mit einer Braunkohle, die den Namen nicht verdiente, denn ich heizte mit dem letzten Dreck erschöpfter Tagebaue. Der Keller war von einer unfassbaren Trostlosigkeit. In den riesigen Räumen lagerten ganze Halden einer Kohlemoräne, aus welcher wie Prototypen eines Seismographen überlange Thermometer ragten. Alle paar Stunden hatte ich sie abzulesen, denn auch wenn das Zeug einen Brennwert hatte, der unter dem von Blumenerde lag, so konnte es sich seltsamerweise doch selbst entzünden. In dem Keller hingen tote Leitungen, sie stammten wohl noch aus der Zeit seiner Erbauung. Wie misslungene Improvisationen seines Grundrisses wirkten die toten Absätze und Gänge, die von jedem Lichteinfall abgeschnitten waren und bei deren Anblick ich mich fragte, ob sie ihre Existenz einst nachvollziehbaren Wegen oder etwa der Exzentrik eines Architekten verdankten. Es war ein toter Ort, eine surrealistische Kulisse, deren morbides Charisma ich in überdrehten Fotografien feierte, die ich dann eine Etage höher vervielfältigte.
Caligo ist der Titel. Kannst du dazu was sagen? Also was verbirgt sich hinter diesem Titel, Caligo?
Man muss das Ganze wirklich sehr, sehr tief hängen. Also der Name Underground reicht gar nicht, weil ich war im Herzen schon immer irgendwie Gothic. Ich habe mich immer für Schauerromane begeistert, für alles, was dunkel ist, was lichtabgewandt ist. Und Caligo ist der in der griechischen Mythologie der Urnebel, aus dem das Chaos entstanden ist. Und aus dem Chaos ist dann im Prinzip das Leben entstanden. Und ich fand das damals so dark, dass ich dachte, wow, also dunkler geht's überhaupt nicht. Also nennen wir das ganze Ding Caligo. was den großen Nachteil hatte. Keiner kannte den Ausdruck oder den Namen und es gab dann immer wieder Missverständnisse und die Leute haben die Zeitschrift Clavigo genannt. Also daher rührt eigentlich der Name.
Jetzt hast du schon so ein bisschen beschrieben, wie ihr vorgegangen seid. Also du warst in der Druckerei und konntest dort heimlich quasi Druckerzeugnisse machen. Du hast Texte beigesteuert, Ronald Lippock hat Grafik beigesteuert. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen die gemeinsame Arbeit an diesem Heft oder an diesen drei Heften vorstellen. Was war das für ein Prozess, in dem diese drei Hefte entstanden sind?
Also daran habe ich wirklich nur die besten Erinnerungen, weil wir haben das meistens bei Ronald gemacht. Der hatte so ein großes Berliner Zimmer, das war sein Atelierzimmer. Und da haben wir alles auf dem Boden ausgebreitet und haben die Seiten angefangen zu kombinieren, wie was entstehen soll. Wir haben sehr, sehr eng daran gearbeitet. Also es war nicht so, dass einfach nur ich oder Ronald irgendwas beigesteuert haben und der andere hat die Zeitung gemacht. Das war eine wirkliche, echte Kollaboration und hat unfassbar viel Freude bereitet, weil dadurch auch unsere Freundschaft entstanden ist, die bis heute anhält. Für mich waren das magische Momente, weil das war auch oft so, dass wir vergessen haben, die Dämmerung setzte ein, das klingt jetzt sehr romantisch, aber wir haben manchmal vergessen, dann Licht anzumachen. Und ich weiß noch, dass Ronald irgendwann, vielen Dank für den Beitrag, dass Ronald dann irgendwie auf mich eingeredet hat und es wurde immer dunkler und das Gesicht wurde immer, also ich habe dann irgendwann nur noch die Umrisse gesehen und habe wirklich so eine Art Totenkopf vor mir gesehen, weil der auch so ganz so markante Züge hatte irgendwie. Das ist auch so eine Erinnerung an die Arbeit an diesem Ding. Also das ganze Ding war einfach komplett gothic. Oh.
Jetzt hast du ja schon zwei Stichworte gesagt. Einmal Fanzine und einmal Samizdat. Samizdat ist ja ein Hinweis darauf, also ihr hattet natürlich keine Veröffentlichungsgenehmigung und ihr habt es in geringer Auflage verteilt. Was hieß das denn, so ein Samizdat zu veröffentlichen, gerade vielleicht auch im Hinblick auf die Reichweite? Also ihr habt das dann verteilt unter Bekannten wahrscheinlich, aber gab es irgendwie einen Rücklauf, ein Feedback oder hat das auch einen Einfluss dann sozusagen auf den Verlauf gehabt? Also kam was zurück, was dann vielleicht auch in den anderen Ausgaben sich widerspiegeln konnte?
Naja, wir haben in der Nummer 2 und in der Nummer 3, das war auch einzigartig, Umfragen gestartet. Natürlich auch komplett gothic. Also die erste Umfrage war zu Begräbniswünschen. War übrigens sehr, sehr lustig, was da teilweise reinkam. Ich war damals so ein bisschen enttäuscht, weil es mir nicht dunkel genug war, weil Leute natürlich auch ihren Jux da getrieben haben. Aber wir haben alles veröffentlicht. Und in der dritten Nummer haben wir eine Umfrage zum schwarzen Humor gestartet. Natürlich beeinflusst durch die Anthologie des schwarzen Humors von Breton, der übrigens, das ist auch fast vergessen, diesen Begriff geprägt hat. Ja, heute ist das so eine Redewendung, aber die stammt wirklich von André Breton. Und insofern gab es da auch schon in irgendeiner Weise Rückfluss. Man darf nicht vergessen, die Szene, die ganze Kunstszene in Ostberlin, die waren 8 bis teilweise 15 Jahre älter als ich und als Ronald. Und die haben das, glaube ich, mit so einem Schmunzeln entgegengenommen. Das war für die auch relativ kindlich. Und das muss man auch ganz klar sagen, die Texte, die ich da geschrieben habe, das war, ich würde mal sagen, unbeabsichtigter Nonsens. Ich habe das damals sehr, sehr ernst genommen, wollte natürlich, wie in der Punk-Szene, jeder wollte der krassere Punk sein, ich wollte der krasseste Surrealist sein und habe mir da, keine Ahnung, irgendwelche Bilder aus der wunden Seele gewrungen. Das war, kann man nicht ernst nehmen. Was ernst zu nehmen daran ist, dass man überhaupt was gemacht hat. Und das war enorm wichtig in der DDR, einfach was zu tun, in diesen Verhältnissen die Initiative zu ergreifen. Und da war, ich will nicht sagen, total egal, was man gemacht hat, aber eigentlich so ziemlich egal. Und darin besteht für mich heute der eigentliche Wert dieser Hefte.
Jetzt hatte Caligo ja auch einen Untertitel, der variiert so ein bisschen von Ausgabe zu Ausgabe, aber auf einer Ausgabe habe ich gelesen, Dokumentation automatischer und zwanghafter Entäußerung zur Rehabilitierung einer anderen Wirklichkeit. Also da sind ja die surrealistischen Bezüge offensichtlich, aber vielleicht kannst du da noch was sagen, also inwiefern dieser Untertitel sozusagen was über den Inhalt der Hefte verrät.
Also es gibt ja in der Kriminalistensprache den Begriff des Übertötens, ja, wenn jemand auf sein Opfer, keine Ahnung, 17 bis 50 Mal einsticht und das Opfer aber schon beim zweiten Stich tot war. Und so ist es bei diesem Untertitel, das ist eigentlich so ein Übersurrealismus, also was mich da geritten hat, frag mich heute. Ich habe es gerade gesagt, ich wollte natürlich surrealistischer sein als alle anderen Surrealisten und das davon auch nicht vergessen, es gab eine ganz kleine Konkurrenz zu jemand anderem, in Ostberlin, der sich heute nicht mehr wehren kann, der auch wirklich ja surrealistisch geprägt war. Das war Max Bark, und zwar der Sohn von Karl-Heinz Bark, den wir vorhin schon erwähnt haben. Und der hat dann so 88, 89, sehr viel später, eine Zeitschrift gegründet, Herzattacke, die bis heute allerdings mit einer ganz anderen Ausrichtung, mit einer viel freieren Ausrichtung existiert. Aber damals war die surrealistisch gemeint. Das franzte schon immer so ein bisschen aus. Wir waren sozusagen da typenreiner und sortenreiner als Max-Zeitschrift. Aber zwischen uns gab es so eine Konkurrenz auch. Er ist leider tot, er kann sich nicht mehr wehren. Aber ich kann mich dafür verbürgen. Wir haben uns auch gegenseitig nicht in unsere Zeitschriften aufgenommen. Weißt du, man hätte sich ja zusammentun können. Wir hatten auch mal ein Treffen. Und das verlief aber nicht so glücklich irgendwie. Er hat so ein bisschen den großen Zampano gemacht und ich war von meiner Sendung überzeugt. Und dann gab es aber noch eine Zeitschrift in Weimar. Die war jetzt nicht surrealistisch, aber die war eindeutig romantisch ausgerichtet. Sehr, sehr konservativ. Die waren an Novalis orientiert und an diesen ganzen alten Helden aus dem 19. Jahrhundert, und die hieß Dämmerungen. Und mit dem Herausgeber, sein Name ist mir jetzt gerade entfallen, hat sich dann leider später das Leben genommen, er lebt schon lange nicht mehr, hatte ich einen ganz intensiven Briefwechsel, wo wir uns so ziemlich gefetzt haben, weil wir aus Jux in unserer Zeitschrift so eine Zeitung aus dem Comic übernommen haben, wo es um Traum ging. War irgendwas aus Donald Duck oder Mickey Mouse, ich weiß es nicht mehr genau. Und darüber haben wir uns königlich amüsiert, Ronald und ich, und fanden das total passend und haben das reingenommen. Und er hat sich unfassbar erbost darüber, Comic wäre keine Kunst und sowas hätte in einem hochkulturellen Heft nichts zu suchen. Und ich habe ihm dann entgegnet und dann haben uns dann eine Weile gefetzt, ehe wir, wie dann immer so oft ist, auch Gemeinsamkeiten entdeckt haben. Aber Dämmerung ist auch ein interessantes Projekt gewesen, was auch so gut wie überhaupt nicht bekannt ist in diesem ganzen Kontext.
Du hast jetzt so das Gespräch schon so ein bisschen gelenkt über Caligo hinaus auch, und das wollte ich auch nochmal fragen. Also in dieser Szene, die du ja am Anfang beschrieben hast, wo bist du denn da noch Spuren des Surrealismus vielleicht begegnet, oder wo gab es diese Bezüge und wie wurde mit dem Surrealismus quasi umgegangen in dieser Szene?
Na, der Surrealismus hat im Grunde genommen in der Szene gar keine Rolle gespielt. Es war wirklich eigentlich eine Modeströmung unter vielen, nicht längst nicht unter allen Dichtern, aber unter einigen Strukturalist zu sein. Also zum Beispiel die Ariadne-Fabrik in Ostberlin, vielleicht das wichtigste illegale Periodikum, wurde herausgegeben von zwei Leuten, von Andreas Kotziol, für mich einer der wichtigsten Stimmen aus der Prenzlauer Bergszene, und von Rainer Schedlinski, der sich dann zum Entsetzen vieler, aber vor allem auch von Andreas Kotziol als IM herausgestellt hat. Und Rainer Schedlinski war aber bekennender Strukturalist, also der war sehr, sehr vom Strukturalismus geprägt und beeinflusst. Und das hat auch in der Szene schon eine Rolle gespielt, auch in der Ariadne-Fabrik. Der Surrealismus hat kaum, ich würde sagen, so gut wie gar keine Rolle gespielt. Wir waren, das ist vielleicht so, wie man heute sagen würde, das Alleinstellungsmerkmal. Wir waren, Ronald und ich, kann man wirklich fast sagen, mit Max Bark, der aber sehr viel später kam. Wir waren die Einzigen eigentlich in Ostberlin. Und Max Bark war zum Beispiel in der Künstlerszene Ostberlins, also in dieser Bohem-Underground-Szene, zumindest des Prenzlauer Berg, gar nicht verankert. Der hat da keine Rolle gespielt. Und es gab auch wieder eine Konkurrenz zwischen Prenzlauer Berg und Friedrichshain. Der Friedrichshain war immer ein bisschen sauer darauf, dass im Westen immer von der Künstlerszene von Prenzlauer Berg die Rede war, aber nicht von der im Friedrichshain. Und auch da gab es eine Konkurrenz, die man nicht vergessen darf. Wir waren wirklich die Einzigen, kann man sagen, darüber. Und ich war immer auf der Suche nach Gleichgesinnten, nach Leuten, die Texte schreiben, die Malerei, Zeichnung beisteuern, und bin da nicht wirklich fündig geworden. Hab dann oft auch Texte der dritten Granitur genommen, nur weil die eben davon beeinflusst waren. Muss aber der Ehrlichkeit halber sagen, dass auch meine eigenen Texte einfach wirklich, ich habe es vorhin schon gesagt, die waren um keinen Deut besser. Die waren vielleicht ein bisschen fantastischer als das was da so kam. Aber sie waren literarisch auf keinen Fall besser als das, was da sonst noch so veröffentlicht wurde. Ja.
Du hast ja vorhin gesagt, dein Herz schlug für Gothic, und du hast auch mal einen Text geschrieben über Darkwave und Gothic in der DDR, und da gab es einen Satz, den ich irgendwie bemerkenswert fand und der so in meinem Kopf so ein bisschen weitergeschwebt ist, nämlich schreibst du von einer volkseigenen Melancholie, die auch nicht nur in der Subkultur da war, sondern durch die Künste hinweg quasi. Was würdest du denn sagen, was waren die Ursachen dafür, dass es in der DDR so eine Art von Melancholie gab, die sich ja auch irgendwie in Caligo widerspiegelt?
Naja, also diese Melancholie, das muss man auch mal eingrenzen, die hat natürlich nicht stattgefunden bei irgendjemandem, der jetzt in LPG gearbeitet hat oder irgendeinem Werk unbedingt, aber alles, was Künste war oder was, ich sag mal, ein visueller Ausdruck war der DDR, das war schon deutlich spürbar. Ich gehe in dem Text sehr weit und sage eben, dass letztendlich auch die Materialien, auf denen gedruckt wurde, dafür ein Ausdruck sind, weil das war ja ein sehr säurehaltiges, sehr holzhaltiges Papier. Heute haben die große Probleme, weil das Papier eben total oder sehr schnell vergilbte auch. Und natürlich ist das so, wenn du dich als Künstler nie wirklich ausleben kannst. Ich habe das mal in meinem Punkbuch so beschrieben. Das war eben ein ständiger Höhenrausch mit Strömungsabriss. Ja, du wurdest ja ständig ausgebremst. Du konntest unter bestimmten Bedingungen nicht veröffentlichen. Du konntest nicht ausstellen. Wo soll denn da noch Frohsinn aufkommen? Und deswegen waren ja auch so viele Bands, die ich veröffentliche heute bei Tiptopia, so dunkel. Man muss da gar nicht suchen und graben. Das war per se alles dunkel. Ja, also, oder fast alles. Und ich beschreibe es ja so, dass die DDR im Kern eine dunkle Angelegenheit war, weil eben sehr, sehr früh absehbar war, es war eine gescheiterte Utopie. Es wurde sich nicht eingestanden, es wurden keine Reformen eingeleitet und das sorgt nicht dafür, dass eine Gesellschaft sozusagen im Licht wandelt, ja, um es mal poetisch auszudrücken, sondern das war, guck dir die Bilder an von den Werken, ja, von den Betrieben. Von den Bahnhöfen, wie das aussah. Nicht, dass ich das heute toll finde, wo ein Bahnhof aussieht wie der andere, egal wo du hinfährst, ja. Aber das war per se alles abgefuckt, ruinös und dunkel. Und natürlich brennt sich das in die Seele ein, sofern man den Ausdruck Seele zulässt. Und wenn du dann schreibst, fotografierst, filmst, malst, schlägt sich das ganz klar wieder. Und es gibt auch viele Staatskünstler. Ich war jetzt mal in einem Depot für offizielle DDR-Kunst. Da gab es eine Führung, da bin ich mit durch. Da wurden Bilder rausgezogen, dass die hingen in Büros. Und ich habe mich gefragt, die armen Sekretärinnen, die den ganzen Tag darauf gucken mussten, das waren super dunkle Schinken, völlig trostlos. Man fragt sich, wie, das wäre heute undenkbar. Die tollste Sache war, da hing im Foyer dieses Depots ein riesen Bild. Das war wirklich ein enorm großes Bild, das den Ersten Weltkrieg illustrierte. Da hast du, das war so eine Art Collage-Bild, ging ein Bild über mit Soldaten, Totenschädeln, Stahlhelmen, Grabkreuzen. Und dann sagte die Frau, die da durch die Ausstellung führte, das hing im Vestibül eines DDR-Erholungsheimes. Ja, ich meine, die Leute kamen dahin, um sich zu erholen und das Erste, womit sie konfrontiert waren, war der Tod. Und zwar das massenhafte Sterben. Und das hat die DDR unter Erholung verstanden. Also selbst die Funktionäre haben das gar nicht mehr begriffen. Ja, und wenn du dir überlegst, was am Ende in Halle los war, wo mir Leute erzählt haben, dass die Funktionäre den blauen Würger, den Wodka nur noch aus Wasserbechern getrunken haben und dass an den Kreuzungen tatsächlich Fackeln standen, weil der Smog so groß war, dass die Autofahrer nicht mehr wussten, wo sie langfahren. Ja, da haben die Fackeln aufgestellt. Ich meine, ey, die DDR war per se dark und gothic. Also das war im Grunde genommen Gotham City, nur in Staatsform.
Diese volkseigene Melancholie zog sich durch beinahe alle Paragraphen einer Gemütsverfassung der DDR sowie quer durch die Kunstgenres. Bereits im Stofflichen künstlerischer Manifestationen war eine Atmosphäre der Desillusion angelegt. Das Holz- und säurehaltige Papier der Bücher verwandelte sich in das Abbild einer resignativen Sprache, vorzugsweise in der Poesie, die so verhärmt sein konnte, wie die Seiten binnen weniger Jahre vergilbt. Und selbst wenn im Werk von Malern, welche staatlich sanktioniert einem realistischen, das heißt einem realitätsfernen Schönheitsideal verpflichtet waren, zeugten die Sujets nicht selten von einer Palette, deren Farben noch frisch, bereits wie nachgedunkelt oder aber wie ausgewaschen wirkten. Die Projektionen des Ostens schienen oft wie durch Farbfilter gezogen. Das blutleere Rot der fleischfarbenen Banner und verblichenen Arbeiterfahnen entsprach einer ganzheitlichen Erosion, deren äußerer Eindruck Abdruck eines inneren Verfalls war.
Also ich denke, die Fragen, die ich mir überlegt habe, sind erstmal beantwortet. Ich weiß nicht, gibt es in dem Zusammenhang Caligo-Surrealismus noch was dir wichtig ist, was jetzt noch nicht zur Sprache kam?
Naja, wenn, dann hat das jetzt nichts mit der DDR zu tun. Das ist natürlich so, wenn man sich entwickelt, auch als Schriftsteller, so war es bei mir, dann emanzipiert man sich natürlich von Bewegung. Ich habe mich von Punk durch Surrealismus emanzipiert und ich habe mich in gewisser Weise auch vom Surrealismus emanzipiert. Ich glaube, in dem, was ich schreibe, spielt ja immer noch eine Rolle. Einfach, weil alles, was ich schreibe, schon ziemlich psychedelisch ist. Aber für mich übrig geblieben ist, dass die Literatur des Surrealismus kaum noch eine Rolle spielt, weil sie immer mit so Zentralmetaphern agiert. So Blut, Milch, Tod, Zeit. Und das ist irgendwann ein bisschen zu monochrom und zu monokulturell. Ich konnte mit der Dichtung des Surrealismus irgendwann nichts mehr wirklich anfangen. Was geblieben ist, und das ist bis heute eine wirklich sehr, sehr intensive Leidenschaft, ist die Malerei des Surrealismus. Ich bin ein Riesenfan des ganzen, ich sag mal, des Surrealismus bis zur dritten Generation. Und auch später natürlich noch Neo Rauch, heute viel gescholten aus verschiedenen Gründen. Ich lasse nichts auf ihn kommen. Für mich ist es ein großer Maler, der diese Tradition in irgendeiner Weise modernisiert, modifiziert, vorträgt. Und ich bin bis heute ein glühender Yves Tanguy-Verehrer. Das ist ein Maler aus der ersten Generation, der nicht so eine große Rolle spielt, selbst wenn er weltberühmt ist. Aber es werden eben immer Dalí und Max Ernst und de Quirico genannt. Eher nicht, aber das ist bis heute in mir absolut präsent.
Dann danke ich dir.
Ja, vielen Dank an dich. War mal interessant, mal nicht über Punkrock zu reden.
Ihr hörtet hier ein Interview mit Henrik Gericke über die Zeitschrift Caligo. Ein surrealistisches Fanzine, das Gericke gemeinsam mit Ronald Lippock von 1985 bis 1987 herausgegeben hat. Diese Sendung soll unterdessen nicht enden, ohne auch einen hörbaren Einblick in Caligo gegeben zu haben. Gemeinsam mit zwei Tanten und zwei Freunden habe ich für diese Sendung einen Text vertont, der in der ersten Ausgabe von Caligo erschienen ist. Ihr hört das Traktat über die Lust am Fleisch, das unter dem Namen Charon veröffentlicht wurde.
Traktat über die Lust am Fleisch. Vor einiger Zeit überkam mich die wunderbare Gewissheit einer Erkenntnis, einer vagen Ahnung, die mich der Offenbarung einer unserer unzähligen geheimen Lüste entgegentrieb. Ich meine, unsere Lust am Fleisch. Sie hat sicher ihren Ursprung in der natürlichen und lebensnotwendigen Gier unserer Vorfahren, die noch kein Feuer kannten und mit bloßen Händen blutige Klumpen aus ihrer Beute rissen, um sie roh zu verschlingen. Meiner eigentlichen Entdeckung ging ein Erlebnis in einem Wartezimmer voraus, in dem ein kleines vierjähriges Mädchen gelangweilt herumgängelte und das Ablenkungsbrötchen seiner Mutter abwies, um immer wieder nach einem Paket mit rohem Fleisch zu greifen. Als die Mutter es außer Reichweite legte, fing es an zu schreien und zu trampeln, bis es sich schließlich hinwarf und auf den Boden suhlte. Mir fiel sofort ein Bild von Magritte ein, auf dem ein Mädchen in einem gepflegten Mantel herzhaft in einen toten Vogel beißt, wobei es sich Gesicht und Pelzkragen mit Blut besudelt. Ich überlegte belustigt, wie die anderen Leute reagiert hätten, wenn die Mutter dem Drängen ihres Kindes nachgegeben und ihm ein rohes Stück Fleisch gegeben hätte. Zweifellos wären sie verwirrt und empört. Anders bei einem Stück gebratenem Fleisch. Niemand hätte Einwände gehabt, obwohl der gleiche Stoff lediglich in einem anderen Zustand gewesen wäre. Ich begriff den Unterschied nicht. Musik. Zeit später hatte ich den Vorfall scheinbar vergessen und ging in einen Fleischerladen, wobei ich eigentlich nichts einzukaufen hatte und es auch gegen meine Gewohnheit ist, mich, wenn es voll ist, anzustellen. Gelangweilt wartend schaute ich der Verkäuferin zu, die gerade eine alte Frau bediente und auf deren Wunsch hin in einen großen Fleischberg stach, um einen wahrhaft riesigen, von Blut purpurnen Herzlappen hochzuhalten. Als nächstes wickelte sie Gehirn in Pergament, quetschte es zu einer handlichen Kugel und klatschte es auf die Waage. Nacheinander schnitt, riss, hackte und metzelte sie krachende Knochen, schmatzendes Fett, endlose Fleischstränge, Leberklumpen und alles, was so ein Kadaver hergibt, zu Scheiben, Würfeln und Lappen. Alles um mich herum schien noch zu zucken. Auf Haken gespießt, auf Kacheln und Hauklötze geklatscht und in Glasvitrinen sortiert und gehäuft. Blutend. Die Verkäuferin zerlegte und wütete in ganzen Herden von Vieh. Und die Kunden beäugten diese Scheußlichkeiten neugierig, aber gelassen. Suchten, schätzten ab. Und sackten die Leichenteile ein. Es war ein Ritual. Menschen gaben sich für Augenblicke des Tages ganz dem Fleisch hin. Die Messer, Beile, Haken, Hauklötze und Kacheln atmeten eine wunderbare Perversität. Und ich wand mich in einem angenehmen Ekel, der über allem hing. Verurteilt mich nicht zu schnell. Vergesst nicht, ich bin einer von euch.
Hey!
Den Text des Traktats über die Lust am Fleisch sprach Birgit Hohlfeld, das Cello spielte Claudia Herold, am Schlagzeug war Patrick Liebach und Franny Franzen steuerte den Gesang bei.
splittern Sterne, Wünsche fallen aus und ein. Und ich wünsch mir einen Bruder, der mir beisteht, ich bin kein. In Geschäften stehen Schlangen, von der Straße kommt das Geld. Ich bin eine Kaufhauspuppe, der kein Schaufenster gefällt. Unter Menschen wohnen Schatten, jeder Mensch ist ein Versteck. Guter Mond, du gehst so stille über meinen Kopf hinweg.
Ihr hörtet hier eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, die sich um die surrealistische Zeitschrift Caligo drehte, die von 1985 bis 1987 in Ost-Berlin erschienen ist. Über Caligo habe ich mit Henrik Gericke gesprochen, der diese Zeitschrift zusammen mit Ronald Lippock produziert hat. Ralf Wendt sprach in dieser Sendung die Zitate. Als Ergänzung zu dieser Sendung empfehle ich den Sammelband »Die Addition der Differenzen – Die Literaten- und Künstlerszene Ost-Berlins 1979 bis 1989«, herausgegeben von Uwe Warnke und Ingeborg Quaas. In diesem Sammelband hat Henrik Gericke einen Text über die Zeitschriften Caligo und Prägen veröffentlicht. In seinem Text »Die andere Seite – Darkwave unterm Ostkreuz« reflektiert Gericke über die volkseigene Melancholie der DDR. Dieser Text ist in dem Sammelband »Magnetistat DDR« erschienen, Magnetband Untergrund Ost 1979 bis 1990, herausgegeben von Alexander Pelemann, Ronald Galenzer und Robert Miesner. Empfohlen sei außerdem das Buch »Tanz den Kommunismus – Punkrock DDR 1980 bis 1989« von Henrik Gericke. Unter wutpilger.org findet ihr diese und andere Ausgaben der Sendereihe Wutpilger Streifzüge zum Nachhören. Unter anderem eine Sendung, die sich mit der Aktualität und Inaktualität des Surrealismus auseinandersetzt. Zum Ausgang hören wir hier »Ornament und Verbrechen«. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas.
Picasso's never called an asshole. Oh, Pablo Picasso's never called an asshole.
Streifzüge.